Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffner zur 211. Vatertagsfolge von Verkocht und Abgedreht. Prost, mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Prost.
Du bist wenigstens Vater. Wieso erwische ich dich gerade auf dem Bollerwagen? Nee, eben nicht.
Nee, weil meine Tochter lebt ja im Ausland und die weiß gar nicht, dass in Deutschland morgen Vatertag ist, glaube ich.
Ist das eigentlich, wir kommen ja beide aus dem sagen wir mal, im Großen und Ganzen Ruhrpott, ne?
Ja.
Und da ist ja dieses Donnerstags Vatertag mit einem Bollerwagen fast Bier drauf. Ist das deutschlandweit? Ich weiß gar nicht.
Ist also das, hier in Eifel jedenfalls auch.
Ja?
Mhm. Ja.
Und dann macht man sich dann schick, wie man ja so schön sagt.
Ja, schick ist gut. Da wird ordentlich einer getrunken und durch die Gegend gezogen, bis man nicht mehr kann.
Oder wie, Achtung, ich hau jetzt einen raus. Oder die eigene Laterne austreten.
Das ist gut, den kann ich noch nicht.
Oh, ich hab heute ein paar vorbereitet, ja? zum Vatertags-Abschuss-Spezial.
Naja, okay.
Nein, hier ist heute eine ganz, ganz normale Folge, nur dass zwischendurch immer mal etwas quietscht. Das sind die Bollerwägen, die hinter mir vorbeifahren.
Ja, oder mein Sessel.
Eigentlich ist doch heute, nicht Frauenleichnam, heute ist... Wie heißt der Feiertag heute? Der heißt ja gar nicht Vatertag.
Nee, der heißt Happy Cadaver.
Nee, ist deine Frauenleichnam ist doch nicht. Nein, oder?
Keine Ahnung.
Eine dieser freien Donnerstage einfach.
Ja, jetzt muss ich aber mal gucken hier. Im Kalender, was steht denn da?
Nein, Christi Himmelfahrt ist. Heute ist Christi Himmelfahrt. Und dann kommt Pfingsten und dann kommt Frohenleichnam / Happy Cadaver.
Hä, wieso steht das denn nicht im Kalender?
Nein, das steht da. Und da, warum auch immer, am Christi Himmelfahrt, da gehen dann die ganzen Väter raus, um, Doppelpunkt, sich die Rinne zu verzinken.
Der macht wenig Sinn.
So, ich habe ein schönes Bild von unserem, man kann schon fast sagen, guten Freund Papst Leo gesehen.
Ja.
Was durch die Presse gegangen ist, mit sehr vielen Fans, aber auch sehr vielen Skeptikern. Nämlich, der Papst trägt eine Apple Watch.
Ja, ja.
Ist das nicht geil? Ich war auch zuerst ein bisschen fremdelnd damit, weil warum, also der Papst, ich finde, der Papst ist ja so einer, kennst du so diese Theorie, dass man sich wundert, dass Menschen schlafen, also so große Stars, so, also keine Ahnung, so Madonna hat doch kein Bett, so, ne? Die schläft doch nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also es ist schwierig, sich berühmte Leute beim Kacken vorzustellen.
Zum Beispiel. Oder was ich letztens gehört habe, dass sich jemand gewundert hat, ach guck mal, der hat ja Beine. Ich hätte niemals gedacht, dass der Beine hat. So, also weißt du, so nach dem Motto. Und so hätte ich auch niemals gedacht, dass der Papst, also dass der irgendwas was Menschliches hat, obwohl der ja bis vor ein paar Wochen noch menschlich war. Jetzt ist er ja übernatürlich.
Jetzt ist er natürlich göttlich. Aber ich habe gehört, der wäre der erste Papst, der soziale Medien verwendet. Ich habe allerdings noch nicht gecheckt, ob der tatsächlich eine Insta-Präsenz hat oder so.
Ja, das wäre schon ein bisschen witzig, oder?
Und irgendwie Bilder aus dem Dingenspalast, aus dem, wie heißt der Palast? Aus dem St. Paul, ne? Wie heißt denn der Wohnort vom Papst?
Ja, da, wo der residiert oder da, wo der wohnt? Weil das ist doch... Der wohnt ja auch gar nicht so feudal, ne? Der wohnt ja auch da in so einem, also doch schon ein bisschen feudal.
Aber der hat doch, also da, wo der residiert, hat der doch eine Kemenate, oder nicht?
Meinst du, wo der dann sich mal so hinsetzt und dann klappt so das Kinn so nach unten und macht so.
Ja, jedenfalls wohnt und residiert er nicht in der Sixtinischen Kapelle.
Nee. Ich bin mir fast sicher, dass das Foto von uns letzte Woche da entstanden ist.
Ja, ne?
Ich glaube, das war bei ihm da.
Die Adresse würde ich noch finden, aber ich habe vergessen, wie das
Gebäude heißt. Du hast vergessen, was an der Tür stand.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, ja, der Hofner im Weißen Haus.
Oh, was hat der denn schon wieder?
Ja, der Hofner, der wacht gerade so ein bisschen auf. Er hat gesagt, Putin spinnt. Der bombardiert ja Städte und tötet Menschen. Das finde ich nicht gut. Damit bin ich nicht einverstanden.
Ja, jetzt hast du mir natürlich aber letzte oder vorletzte Woche erklärt, jetzt hat sich das Fähnchen wieder gedreht. Mhm. Also jetzt und übermorgen weht der Wind wieder aus der anderen Richtung.
Davon ist auszugehen, ja. Aber Putin hat es wohl leicht übertrieben, irgendwie, während Donald versucht, irgendwie den Friedensnobelpreis einzuheimsen, indem er irgendwie 2,5 Stunden Waffenruhe irgendwie versucht zu erreichen, bombardiert Putin verstärkt auch so Städte wie Kiew und so. Mhm. Also passt Donald das jetzt so gar nicht in den Kram. Und deswegen ist Donald jetzt ein bisschen angepisst.
Man hört und liest ja immer, die stärksten oder die heftigsten Angriffe, Drohnenangriffe, sowieso Angriffe seit Kriegsbeginn. Ne?
Das liest man fast täglich.
Ja, ja, aber ich frage mich mal, wie das geht. Also die heftigsten seit. So, weil vor 3 Jahren hätte ich schon gedacht, das ist super heftig.
Ich glaube, es gibt tatsächlich Statistiken zur Anzahl der Drohnen, die täglich irgendwo einschlagen. Inzwischen bombardieren die Russen ja hauptsächlich mit Kamikaze-Drohnen. Mhm. Und nicht kabellos, sondern tatsächlich verkabelt. Die haben 6 Kilometer lange Glasfaserkabel an ihren Kackdrohnen.
Hä? Echt?
Ja. Und gehen auf Menschenjagd damit. Die jagen Soldaten einzeln.
Wie, aber da hängt ein Kabel dran? Wie schwer soll das denn sein?
Keine Ahnung. Also das sind ziemlich dünne, sehr leichte Glasfaserkabel. Die.
Und wenn da mehr als 3 unterwegs sind, dann verheddern die sich. Wie am Strand, weißt du, wenn sie so zwei Lenkdrachen so zusammen so lullern.
Ja, ich kann es dir nicht erklären, aber das ist die neueste Strategie der Russen. Weil dadurch, dass sie nicht per Funk gesteuert werden, sind die schlechter abzufangen.
Ja, kann ich verstehen. Mhm. Das macht Sinn. Mhm. Ja, und vor allem nicht zu stören und nicht zu.
Ja, genau. Gut, klar. Genau. Mhm.
Aber wenn man jetzt angenommen, jetzt fliegt so eine russische Drohne an mir vorbei, so von links nach rechts, und man ist, ne? Mhm. Dann brauche ich ja nur eine Schere. weil das Kabel hängt ja dann vor mir.
Wenn du nicht vorher drüber stolperst.
Ja, also wenn die so über dir wegfliegt, dann musst du ja nur warten, weil irgendwann streift dich das Kabel.
Ja, ja. Ja.
Also, ne?
Also da hast du gedacht, irgendwie das kabellose Telefon wäre die absolute Krönung der Technik. Jetzt fangt die wieder an mit Kabeln.
Geil.
Vor allem brauchst du ja, du musst diese 6 Kilometer Kabel musst du irgendwie aufrollen. Und so eine Rolle ist doch schwer. Das heißt, dieses kleine Dröhnchen irgendwie fliegt los und muss doch das Kabel quasi von der Rolle rollen.
Ja, das meine ich ja gerade. Aber vielleicht ist das so Zukunftstechnologie, so Spinnen. Weißt du, so Spinnentechnologie. Mhm. Weil so ein Spinnenfaden, der wiegt ja auch nichts.
Ja, ja.
Und ist ja auch sowas wie eine Glasfaser. Vielleicht sitzt da eine Spinne an Bord. Die machen das andersrum, die rollt das nicht von der Rolle ab, sondern in der Drohne sitzt einer, der hinten die ganze Zeit nämlich das Zeug raus.
Der ganz schnell Glasfaserkabel spinnt.
Sowas. Hm? Vielleicht gibt es da so eine Technik.
Ja, ganz bestimmt. So ganz kleine Russen sitzen da drin. Mit 8 Beinen.
Ich muss das mal recherchieren. Ja, aber apropos, wo wir ja da jetzt bei dem sind, Thema Kabel ist out, also Funk ist out. Wusstest du, und wusstest du, dass Kopfhörer mit Kabel wieder hip sind bei den Jungen?
Nee, wusste ich nicht, aber warum ist das so?
Also man sieht, du musst mal darauf achten, so in der, wenn du durch die Stadt gehst, siehst du vermehrt Jugendliche und junge Menschen mit den weißen, klassischen Apple-Kopfhörern, die man so beim Telefon mit dabei bekommt.
Ja.
Und ich dachte immer, das wäre, weil sich so Junge dann vielleicht jetzt auch nicht so teure AirPods immer leisten können oder verloren haben und dann so, dann muss ich halt wieder die mit Kabel nehmen. Aber vermehrt habe ich dann jetzt auch gesehen, dass das Alter der kabeltragenden Kopfhörermenschen immer älter wird. Mhm. So, jetzt ist nämlich der Punkt, Funkkopfhörer ist was für Boomer.
Ach nee.
Das ist was für die Alten, weil das sieht auch, also ist nicht mehr modern, ist nicht mehr schick. Und es wird immer so argumentiert, es geht schneller, man hat eine bessere Verbindung, einfach reinstecken und zack, wo ich mir denke, verstehe ich nicht, weil die Dinger reinstecken und zack, habe ich auch, nur dass kein Kabel dazwischen ist.
Das einzige Argument, das ich gelten lasse, ist, dass die Klangqualität von Bluetooth nicht so gut ist wie kabelgestützt.
Ja, kannst du aber direkt wieder verwerfen, das Argument, weil dann hast du ja diese komischen Kopfhörer, die du dir da nur so ins Ohr hängst. Mhm. Das heißt, du hast gar keine vernünftig abgedichteten Kopfhörer, die dir überhaupt einen vernünftigen Ton ins Ohr transferieren können.
Ja, ja.
Ich habe eine Theorie, warum das, also nicht ganz, aber so ein bisschen bei den jungen Modernen ist. Weißt du, was man mit AirPods nicht macht? Ich weiß nicht, wie das bei den Samsung-Pendants ist. Earbuds oder heißen die da, ne? Mhm. Was du mit AirPods wohl richtig beschissen nur kannst, ist Sprachnachrichten aufnehmen.
Ah.
Du kannst damit ja telefonieren, aber Sprachnachrichten aufnehmen ist wohl katastrophal für den, der die empfängt, weil man versteht wohl fast nichts.
Das wusste ich auch noch nicht.
Das heißt für
Sprachnachrichten.
Ja, eben. So, deswegen wissen wir das vielleicht nicht. Aber mit den Kabelkopfhörern, da ist ja am Kabel so ein Mikro. Und damit funktioniert das wohl brillant.
Ah.
Das könnte natürlich zumindest ein Verkaufsargument dafür sein. Ne?
Das stimmt. Und man muss auch sagen, wenn ich mich selbst so sehe, man sieht auch ziemlich beschäppt aus mit den kleinen Stummelchen, die so aus dem Ohr gucken.
Absolut. Aber ich finde, man hat sich an den Anblick gewöhnt und diese Samsung, die Earbuds, also die einfach ein bisschen wie so ein Knubbel nur da so im Ohr sind, finde ich jetzt auch nicht wesentlich attraktiver. Wobei es die, glaube ich, in Schwarz wenigstens gibt. Im Gegensatz zu den medizinisch weißen Apple, die man da im Ohr hat. Aber ich finde, man hat sich dran gewöhnt. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, jemand, der mit so AirPods rumgelaufen ist, guck mal, ein Mensch aus der Zukunft. Ich finde heutzutage völlig normal.
Ich kann mich an das Ohrgefühl nicht gewöhnen.
Boah, ich nicht.
Nee.
Also manchmal passiert mir, dass ich nur einen benutze, weil keine Ahnung, ich gerade telefoniert habe oder irgendwas. Und wenn dieser Transparenzmodus an ist, also dass du die Umgebung auch hast, vergesse ich manchmal, dass ich das Ding drin habe. Oh. Weil dann hörst du den Unterschied ja auch gar nicht so. Und wenn du nur einen benutzt, dann funktioniert das 3D-Raumhören auch. Mhm. Also wenn du beide drin hast und auf Transparenz, hörst du ja auch alles, aber du kannst ja nicht unterscheiden, ob jemand hinter dir ist oder vor dir.
Naja.
Also vor dir im besten Fall hast du die Augen vorne. Manchmal aber ja auch nicht. Aber bei einem vergesse ich es manchmal.
Ja, echt? Ich habe schon mal, also nicht nur einmal, ich habe so geschlossene Überohr-Kopfhörer. Ich bin schon mal im Auto losgefahren damit und dachte, warum ist das Auto so leise?
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, die habe ich tatsächlich vergessen.
Vergessen?
Wie vergessen, dass ich sie aufhabe.
Ach so, ich dachte, du hast sie jetzt irgendwo vergessen.
Nee, nee, die habe ich einfach vergessen, dass ich sie auf dem Kopf hatte.
Gut, auf jeden Fall jeden, den du jetzt siehst, mit kabellosen Kopfhörern. Das heißt auch hier in diese Kopfhörer, wo wir jetzt gerade reinsprechen.
Ja.
Ich würde fast behaupten, wir sprechen in 90% Kopfhörer. Mhm. 10% nicht Kopfhörer, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir sprechen in 90% Kopfhörer. Und ich würde sagen, von den 90% sind 99% kabellos.
Mhm. Absolut.
Also, denkt mal drüber nach, ihr seid alle alt.
Ja, alles Boomer. Apropos Boomer. Du hast ja auch von der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof gehört, ne?
Ja.
Ist das nicht verkehrte Welt? Eine deutsche Frau, die komplette Übersicht verloren hatte, wurde von einem jungen 19-jährigen Syrer gestoppt.
Ja,
wie passt das denn jetzt der AfD ins Konzept?
Ja, da gibt es doch so wunderschöne AfD-Satire,
ja.
Memes auf sozialen Medien. Die gibt's ja wunderschön. Mhm. Ja, gefundenes Fressen, ne? Aber
ja.
genau solche Meldungen sind doch gut.
Ja, absolut. Absolut.
Also das ist doch
nicht, genau nicht, so dass die Tat, dass man die Tat gutheißen möchte, aber es sind eben nicht immer nur junge Syrer, die Taten begehen.
Nee, aber wenn du das jetzt so betrachtest, ne, ist ja auch schon wieder schlimm genug, dass da die da einfach am Hauptbahnhof stehen und irgendwo passiert was und helfen und das jetzt in Nachrichten ist, also dass das jetzt allein schon in Nachrichten ist, dass es Syrer sind, die denen geholfen haben.
Naja, genau.
Hm. Allein das ist ja schon schlimm genug eigentlich.
Ja, ja, ja.
Also, dass das erwähnenswert ist, so.
Also, ja, ja. Hm.
Vollkommen bescheuert. Hm. Aber ja, nehmt euch mal ein Beispiel an den Syrern.
Genau.
Ja, und der Typ, der hier letzte Tage da in Liverpool.
Ja.
Also das mit diesem in die Menschenmenge fahren, oh, das ist aber auch jetzt irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen modern geworden, aber das gab es früher nicht, ne?
Nee, so oft gab es das nicht, wenn überhaupt. Und das war jetzt auch kein terroristischer Anschlag, ne?
Ja, aber, ja, und?
Ja, ich meine, das ist...
Also der ist ja nicht aus Versehen links abgebogen. Das war ja schon...
Das war wohl Absicht, aber das war natürlich wieder einer, der nicht die Welt schocken wollte, sondern der wahrscheinlich nicht alle Tassen im Schrank hatte.
Ja, aber die scheinen sich, also wie gesagt, das gab es ja früher nicht oder das ist so unter der Decke geheim gehalten worden, glaube ich nicht.
Ja, das hat halt auch ein bisschen was mit Nachahmungstaten zu tun. Ne?
Ja, und auch immer feststellen, ja, ich habe ja ein Auto, guck mal, da kann ich ja sowas Krasses mitmachen.
Das Auto als Waffe.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber eben. Weil, nimm mal zum Beispiel dieses schreckliche Ding, wo der Typ die Germanwings-Maschine als Waffe benutzt hat und
ja,
sich selbst,
ja.
selbst und 50 mhm. Leute oder sich selbst und 49 Menschen in den französischen Alpen in Tod gerissen hat. Das ist ja zum Glück ein Einzelfall geblieben. Da sind ja jetzt auch nicht zig Piloten hingekommen und dachten, das ist aber eine gute Idee. Mag jetzt vielleicht an der Anzahl, an dem Verhältnis Pilot zu Autofahrer liegen.
Höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, aber ja, und an den Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden. Du kannst ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind ja irgendwann also Autofahrzeuge auch so. Ich meine, diese Assistenzsysteme in den Autos werden ja immer mehr. Mhm. So, jetzt seit dem letzten Jahr habe ich jetzt. Mitbekommen ist, wenn du jetzt ein neues Auto kaufst, ich glaube, was jetzt in diesem Jahr zugelassen ist, sind diese Assistenzsysteme mit Geschwindigkeitsübertretung, dass es da piept und Spurhalteassistenz piepen und so, ist automatisch an.
Das ja, ist nicht bei mir so, dass
man das nicht abstellen kann, aber das ist in dem Moment, wo du den Motor startest, grundsätzlich erstmal an.
Ja, und das ist echt nervig. Gerade diese Spurhalteassistenz-Sachen, wenn du in der Eifel wohnst, auf schmalen Landstraßen fährst und dir kommt einer entgegen, Du musst also näher rechts an den weißen Streifen fahren, wirst du von diesem Spurhalteassistenten automatisch in den Gegenverkehr gedrückt. Mhm. Deswegen ist das Erste, was ich mache, wenn ich losfahre, erstmal diese Scheiße aus.
Ja, aber das ist so ein EU-Ding. Das ist so eine EU-Forderung, dass das jetzt immer in den jetzt aktuell zugelassenen Autos angeschaltet sein muss.
Ja, es ist nicht immer eine Hilfe, muss man sagen. Es ist echt gefährlich.
Aber wenn man das jetzt mal weiterdenkt, also wenn einem dieses autonomes Fahren, kann man dazu nicht sagen, aber wenn das einem jetzt so mehr und mehr aufgedrängelt wird, kann man vielleicht irgendwann auch nicht, also genauso wie man eine Flugzeugtür oder eine Cockpit-Tür nicht aufbekommt, kann man vielleicht irgendwann gar nicht mehr so einfach in der Menschenmenge fahren. Oder, weiß ich nicht, so Bereiche, wo viele Menschen sind, Weihnachtsmärkte, sowas alles, sind so Sperrzonen, weißt du, wie so ein wie bei so einem Saugroboter, der nicht ins Kinderzimmer fahren darf, dass dann da das Auto überhaupt gar nicht hinfahren kann.
Das kann ich mir vorstellen. Und gerade mit der Weiterentwicklung der autonomen Technik, autonomes Fahren, die Dinger fahren ja auch nicht in Menschenmengen. Die werden ja irgendwie so angetrieben und gesteuert, dass die auf der Straße bleiben, keine roten Ampeln überfahren, etc. Mhm. Also muss das auch machbar sein, dass die nicht auf Weihnachtsmärkte fahren und so.
Ja gut, aber sagen wir mal, also woher weiß denn das autonome Auto, dass da jetzt ein Weihnachtsmarkt ist?
Wahrscheinlich,
da, wo sonst eine Straße ist.
Wahrscheinlich wegen dem Glöckchenklingeln.
Wahrscheinlich.
Oder Schlittenglocken.
Oder weil es, keine Ahnung, weil es kein Glühwein mag.
Ja, weil es nach Glühwein riecht und gebrannten Mandeln.
Apropos zum Vatertag, Prost, ne?
Prost.
Oder wie andere sagen, auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. So, jetzt erstmal gucken, ob der Hals dicht ist.
Ach, erstmal einen auf die Zunge legen.
Oder wie andere sagen, fürs Alter vorsorgen. Weil der hier ist so richtig dumm. Komm, lass mal ein paar Spaßgranaten in die Leber mörsern.
Mein Gott. Der ist aber weit hergeholt.
Ja. Immer hast du Bock auf 5 Speed-Fragen, die ich hier seit langer Zeit mit mir rumfrage?
Ja, ich werde mir Mühe geben, die schnell zu beantworten. Es ist wieder soweit. 5 schnelle Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Die Frage habe ich von meiner letzten Unternehmung mitgebracht. Weil wenn man unterwegs ist, ob jetzt inländisch oder ausländisch, irgendwann kommt man ja nicht um die Sache Schnellrestaurant herum oder Restaurantkette oder Fastfoodkette oder Kaffeekette oder irgendwas. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, welche Fastfood-Restaurantkette ist okay?
Da kann ich dir aus eigener Erfahrung von 2 Ketten berichten, die ich für das, was sie darstellen, tatsächlich in Ordnung sind. Eine ist noch etwas besser als die andere. Mhm. Ich war vorgestern in einer, ich glaube, das ist eine regionale Kette hier im Rheinland. Xiao heißt das, oder Xiao.
Das ist so ein wie man früher sagen würde, ein Chinese, ne?
Das ist eine Chinese, sehr groß, all you can eat, vom Buffet, und du kannst dir auch was kochen lassen. Also du stellst rohe Zutaten zusammen, hängst so ein Fähnchen mit der gewünschten Soßennummer da rein und dann wird das zubereitet und an den Tisch gebracht. Ansonsten gehst du einfach zum Buffet und es gibt unendlich viel.
Ja, aber das heißt, du kannst ja auch totalen Bullshit in roh auf den Teller legen und das kochen die dir, egal wie scheiße das ist.
Egal, egal wie absurd die Zusammenstellung ist.
Weißt du, das finde ich ein geiles Konzept, dass die sich, das heißt, da stehen auch nur noch Affen am Herd, weil die, weil die eh nur noch das zusammenklöppeln, weil, ja, ja. was sich dick und doof vorne an der Theke zusammen. Echt? Genau. Das ist ja geil.
Ja. Und was ich beobachtet kenne,
nicht, nicht unweit von mir, es ist auch so ein Laden. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da reinzugehen.
Ja. Man beobachtet sehr viele wohlbeleibte Menschen, sehr viele Kinder, weil Kinder bis 6 Jahren können umsonst essen, bis 14 kosten ein paar Euro irgendwie und Erwachsene essen für 25 Euro, so viel sie können.
Okay.
Immerhin haben sie die Regelung eingeführt, wer Reste auf dem Teller lässt, ab 100 Gramm musst du 2 Euro Strafe bezahlen.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Dafür, dass das in erster Linie ein Buffet-Essen ist, das immer wieder nachgelegt wird und dann warm gehalten wird, war die Qualität tatsächlich, ich würde sagen, besser als im chinesischen Imbiss.
Und sind die auf, also ist da richtig Besuch? Ich kann mir jetzt immer nicht vorstellen, wie so ein großes Restaurant da auf seine Anzahl. Aber da muss es doch auch mal maue Zeiten geben, wo dann nicht so viel los ist und dann schrumpelt da alles.
Ja, es war jetzt ein Montagabend, früher Abend. Und ich würde sagen, das Restaurant war so zu einem Drittel besetzt und trotzdem war immer alles da. Woran die sparen können, ist Personal. Also ich habe in dem ganzen Laden und frag mich nicht, wie viele 100 Plätze die da haben, habe ich glaube, 3 Service-Mitarbeiter gesehen.
Und 2 Affen hinterm Wok.
Ja, die habe ich nicht sehen können, wie viele das waren, aber viel können das nicht gewesen sein. Einer macht Getränke an der Getränketheke und ansonsten gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die immer wieder in irgendeiner Küche quasi Convenience-Sachen zusammenkloppen, um diese 15, 20 verschiedenen chinesischen Gerichte plus Desserts, plus was, Salate und so weiter und so fort immer wieder nachzulegen.
Aber 25 Euro plus Getränke ist jetzt auch kein Schnäppchen, ne? Für so ein, also natürlich, wenn du da jetzt hingehst und 3 Tage gespart hast, also gespart im Sinne von nichts gegessen, okay. Aber für so ein Abendessen, und also da kannst du dich ja jetzt auch nicht so vollklöppeln, dass du bis zum nächsten Mittag satt bist.
Ja, also ich habe da Leute gesehen, die waren anscheinend Profis. Also die haben das Dreifache oder Vierfache dessen, was ich essen kann, gegessen. Also es gibt schon Leute, die davon profitieren.
Ja, aber wenn ich mir so einen ordentlichen Teller da zusammenstellen würde, dann würde ich, aber da müsste schon echt was kommen, dass ich mir einen Nachschlag hole von irgendwas.
Ja, die Teller sind, das sind keine riesen Restaurantteller, sondern etwas kleiner natürlich. Und ich habe mir nie den Teller vollgeknallt, sondern immer nur so ein paar Sachen zusammengestellt und ich war vielleicht insgesamt,
war ich nur 17 Mal.
Ne, 4 Mal würde ich sagen. Ich habe 4 Teller mit, und einer davon war ein Sushi. Also kalt und nicht so schwer. Ohne Soßen. Also war okay. Es war okay.
Okay, aber das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die kleine chinesische, aber das ist ja jetzt nicht so, das ist ja wirklich regional. Ich meine jetzt eher so schon diese überregionalen Dinger, wo man irgendwo an einem fremden Ort ist und denkt, ach guck mal, da ist ja, zur Not gehen wir einfach dahin.
Kann ich dir auch einen nennen, der mich tatsächlich überrascht hat? Ich weiß nicht, ob die Qualität überall die gleiche ist, aber L'Osteria.
Ja, die ist überall gleich scheiße, die Qualität.
Also ich fand die überraschend gut dafür, dass das auch so ein Kettending ist, wo 5000 Leute pro Stunde abgefertigt werden. Die Pizza ist echt gut.
Ja, also ja.
Was anderes würde ich da wahrscheinlich auch nicht essen.
Nee, du weißt, was du bekommst, sagen wir mal so. Ne?
Ja.
Ja, aber boah, nee, aber da würde ich nicht reingehen, wenn ich es irgendwo sehe. Also, boah. Also ich meine zwar, also tatsächlich, was ich jetzt wieder festgestellt habe, ist mit, also auch, es ist überteuert und es ist auch nicht der geilste Kaffee. Aber mit dem Starbucks hast du so den gleichen Effekt. Du weißt, was du bekommst.
Das stimmt. Also, wenn so, ich ne, nicht weiß, da kannst du, wo ich einen guten Kaffee kriege.
Ja klar, dann gehst du natürlich da, wo, genau, aber wenn du weißt, klar, gehst du woanders hin, aber wenn du nicht ganz weißt und zur Not kriegst du da auch noch irgendwie so ein Muffin und das ist auch weltweit immer der gleiche Scheiß und auch nicht perfekt, aber ist vielleicht wie bei Losteria, ist, ne? Ist nicht so, so ganz perfekt, aber wie ein Heineken. Heineken kriegst du auch. Ist auch kein geiles Bier, aber da weißt du wenigstens, was du hast.
Genau. Kann man sich drauf verlassen.
So, hingegen nämlich zum Beispiel McDonald's ist eine ganz andere Hausnummer im Ausland. Ja. Also auch qualitativ und auch geschmacklich. Also weil die sind ja doch sehr regional angepasst. Ja. Aber Starbucks ist immer gut, zum Beispiel.
Ja, stimmt. Ein alter Freund von mir, der war mal, als ich ihn kennengelernt habe, war der Manager bei Pizza Hut.
Gibt's das noch?
Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Und damals war der für irgendwie Deutschland, glaube ich, zuständig. Und vorher war der Qualitätskontrolleur für Pizza Hut und alle Angeschlossenen. Das ist ja auch ein Riesenkonzern. Irgendwie Taco Bell und was weiß ich. Kentucky Fried Chicken gehörte dazu, glaube ich. Und der ist quer durch Europa gereist und darüber hinaus und hat die Franchise-Nehmer-Restaurants getestet. Und da waren gerade bei den Franchise-Nehmern ist die Qualität stark variierend.
Ja, ja, klar. Kann ich mir vorstellen.
Und der hat Geschichten erzählt, dass, glaubst du, der ist mit Schrotflinten aus Filialen vertrieben worden.
Und,
so.
und das in Nettersheim.
Nee, das war, da habe ich noch in Mülheim an der Ruhr gelebt und da war nämlich das European Headquarters für Pizza Hut.
Das ist?
Ja.
Wo? Ich meine, ich kenne die Städte
Berliner
Stadt
ja auch
so
Platz.
Ein bisschen. Ja, aber da unten war so ein Pizzahut drin. Aber
genau, und oben drüber war zumindest eins von den Büros.
Echt? Mhm. Aber kann ja nicht sonderlich groß gewesen sein.
Nee. Ja, die haben irgendwie versucht, in Europa Taco Bell zu etablieren, hat aber nie funktioniert, außer in Polen, aus irgendeinem Grund. Also das ist ja quasi mexikanische Fastfood-Küche. Die wollte in ganz Europa keiner haben, außer in Polen. Mhm. Und Kentucky Fried Chicken haben sie hier recht gut etabliert, ne?
Weißt du, was sich auch so ein bisschen breit macht auf der Welt oder zumindest in Europa? Nee, ja doch, also zumindest in Europa, diese französische Prêt-à-manger.
Also
Prêt-à-manger, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also ich nenne das immer Prêt-à-manger. Ne?
Prêt-à-manger. Hm?
Das ist ja so ein Mittelding aus Frühstücksbistro bis zum Mittagssnack-Laden. Funktioniert auch erstaunlich gut, muss ich sagen.
Ja.
Also ist so direkt hinter Starbucks, finde ich, für einen Kaffee auf jeden Fall. Da bekommst du Kaffee.
Ja, ja. Das stimmt. Subways sagt dir auch was, ne?
Ja, aber das geht ja gar nicht, weil das ist auch so qualitativ unterschiedlich.
Ja, ich kenne das noch aus den Vereinigten Staaten, als ich da mit 18 Jahren war. Da gab es in Amerika schon Subway. Und ich fand das super interessant. Das war lecker und so. Und dann, ich glaube, 20 Jahre später habe ich den ersten Laden in Deutschland gesehen. Und viele von diesen Läden haben nicht funktioniert, wie ich dann beobachten konnte und auch gehört habe, weil der Deutsche kommt mit diesen Optionen nicht klar, die man da hat.
Ja, furchtbar.
6 verschiedene Brotsorten. Muss ich erstmal das Brot aussuchen. Und dann... Mhm.
Ach, das alles, ist die Soßen,
schwierig für den Deutschen.
Ja, nee, das hätte mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört, aber ich fand das auch noch nie so richtig geil lecker. Jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, ich kann an mindestens, also höchstens einer Hand abzählen, wie oft ich da war. Herr Sandl, lass es zwei Hände gewesen sein in meinem Leben.
Ja, bei mir auch. Ich war davon damals mit 18 sehr beeindruckt, weil ich kannte
kein Brot.
Also das waren die 80er, ja. Ich meine, was gab es da an Fast Food in Deutschland außer Wienerwald und Frittenbuden?
Hm. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr.
Nee, die gibt es nicht mehr. Subway hat irgendwie überlebt mit komischen trockenen Sandwiches.
Gut, dann wissen wir jetzt so ein bisschen Bescheid über das internationale Essen. Und was immer geht, sind Tankstellen, die nicht in Deutschland sind.
Ach so.
Also deutsche, damit will ich sagen, deutsche Tankstellen gehen ja immer gar nicht.
Ja.
Wenn man mal einen Snack oder irgendwas haben will. Mhm. Im Ausland schon. Oder im meisten Ausland, sagen wir mal so.
Da kann ich echt nicht mitreden. Keine Ahnung.
Also wer da noch weit hinten dran ist, ist so Belgien und Niederlande. Die haben aber wenigstens das Angebot in die Richtung, irgendwas Essbares noch anzubieten.
Ja.
So was halbwegs was anderes ist als eine Beefy und so in der Mikrowelle aufgebackenes Zeug. Das ist auch alles scheiße, aber die versuchen es wenigstens noch auf irgendeine Art und Weise.
Ja. In Italien kannst du sehr gut an Kreisverkehren essen, mittags vor allem.
Das hattest du mal erzählt. Ja, warum war das denn nochmal?
An Kreisverkehren, so Durchgangsstraßen, sind oft größere Parkplätze mit Platz für die Trucks. Also so Fernfahrer-Dinger. Und da sind dann immer so ganz einfachste Restaurants, also eher so Imbissbuden mit ein paar Tischen, wo du hervorragend essen kannst.
Ja, und die Schweizer Autobahnraststätten sind ja wohl auch...
Yep.
Unfassbar gut. Also da kann man sogar gezielt auf einer Autobahn fahren, um zu essen.
Wow.
Also tatsächlich sind die, also das, ich meine, ist auch genauso wie es das in Deutschland nicht gibt, einen Wettbewerb auf deutschen Raststätten, gibt es den Wettbewerb in der Schweiz und da wollen die einfach geiles Essen auf der Raststätte anbieten. Und deswegen kann man da auch gezielt einfach hinfahren.
Ja. Da gibt es bestimmt auch Sterne-Lokale an einer Raststätte, an einer Esso. Ja, genau sowas.
So, ich nehme noch mal gerade einen Schluck.
Ja,
setz mal. Weil ich sag's dir, runter schmeckt besser als rauf.
Mhm. Da ist was dran.
So, nächste Frage. Was hat zuletzt deine tägliche Routine komplett verändert?
Oh.
Oder gibt es irgendwo, wo sich deine Routine in irgendeiner Form verändert hat?
Ach. Da muss ich echt überlegen.
Soll ich dir ein Beispiel nennen, wie ich drauf gekommen bin? Ich frühstücke jetzt.
Ah, okay, ja.
Ich glaube, als Zwölfjährige das letzte Mal regelmäßig gefrühstückt. Also so richtig, also natürlich am Wochenende und so früh habe ich schon immer gefrühstückt, aber so unter der Woche, egal wie früh. Und jetzt frühstücke ich richtig und ich werde auch wach mit einem richtig knurrenden Magen. Und man, das ist ja, ich habe es einfach nie getan, weil ich mir das abgewöhnt habe und nie daran gewöhnt. Aber wenn man sich das einmal wieder, also wenn der Körper sich dran gewöhnt, dann hat man ja auch Hunger.
Ja, ist richtig.
Und das ist wirklich so eine Routine. Jetzt gucke ich auch schon, also sich darum zu kümmern, ich habe so ein neues Modul in meinem Tagesablauf und das heißt nämlich unter der Woche Frühstück. Das gab es vorher nicht. Und das ist so, da hat sich meine Routine echt total, also einmal komplett gewandelt.
Das hat, weil ich kenne das auch, garantiert damit zu tun, dass wir unter die Nichtraucher gegangen sind. Als ich noch geraucht habe, habe ich grundsätzlich nur einen Kaffee und 3 Zigaretten gebraucht.
Na, so früh habe ich noch nicht geraucht, als ich rauchte. Also, wobei, doch, gab es auch Zeiten. Also, zumindest so spätestens beim ins Auto steigen, dann im Auto dann. Ja, doch. Ja. Aber fällt dir jetzt nichts ein?
Ja, sagen wir mal so, also meine Schlafroutine hat sich schleichend verändert.
Jo, stimmt.
Aber hallo. Ja, das konntest sogar du beobachten. Also ja. Ich bin eher unter die früh zu Bett gehe und sehr früh aufstehe gegangen.
Was heißt, das konntest sogar du beobachten? Wenn man dich jetzt um 22 Uhr ansprechen will, muss man dich ja wecken. Ja. Also, das war ja früher, war das ja nun mal anders.
Ja, stimmt. Also ich bin früher ungern ins Bett gegangen. Heutzutage sehne ich mich manchmal so um 7:30, 8 Uhr spätestens, sehne ich mich schon so langsam nach dem Kopfkissen. Mhm. Und ich werde auch, das ist mir früher nie passiert, meistens vorm Wecker wach.
Ja, das passiert mir sowas, passiert mir ja nur, wenn ich weiß, ich muss früh aufstehen. Ne? Dann werde ich erst recht auch noch früher wach.
Ja.
Und jetzt im Moment, wo es dann auch mehr und mehr und mehr und mehr früher, noch früher hell wird, bin ich wie so ein Gockel. Dann werde ich auch noch weit, ich musste die letzten Tage so super früh aufstehen. Und war schon wieder eine Dreiviertelstunde vor dem schon viel zu frühen Wecker wach, weil draußen hell war.
Ja.
Oh, furchtbar.
Senile Bettflucht.
Ja gut, Schlaf. Schlaf und Frühstück, guck mal. Passt gut zusammen. So, und jetzt quasi genau das Gegenteil. Welche Hoffnung hast du zuletzt vollkommen aufgegeben? Kann jetzt irgendwas sein aus deinem Leben oder für dein Leben oder auch für die Welt, keine Ahnung. Ist doch irgendwo so, wo man sagt, so, nee, komm,
ist mir also doch egal. Im Laufe der letzten paar Jahre meinen Optimismus aufgegeben, also die Hoffnung darauf, dass alles besser wird. Mhm. Und bin speziell, was politische und gesellschaftliche Entwicklungen angeht, bin ich Pessimist geworden.
Ich würde jetzt gerne sagen, merkt man gar nicht. Ja. Nicht so ganz ernst gemeint. Oder fühlst du das für dich dann doch ernst und belastend?
Doch, teilweise ist das für mich belastend und teilweise will ich mich davon auch einfach nicht belasten lassen. Also ich bin so ein bisschen Menschenhasser geworden, weil vielleicht liegt es auch an meinem Job per se liegt es gar nicht, weil wir eigentlich ziemlich nette Gäste haben. Aber wenn man so insgesamt rausblickt in die Gesellschaft, da möchte ich manchmal verzweifeln.
Ja. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob das dein Ausblick aus Nettersheim ist.
Vielleicht.
Also jetzt, weißt du, was ich meine? Also so der Ausblick in Nettersheim ist ja jetzt anders, als wenn du, und ich meine, du kommst in deinem Berufsleben jetzt auch tatsächlich ja nicht aus Nettersheim raus. Mhm. Oder nicht? Klar, natürlich darfst du da raus, aber zum Einkaufen, aber dann musst du ja auch schnell wieder zurück. So, das heißt aber so, die insgesamt, also die Gesellschaftsschicht, die du da mitbekommst, ist ja schon wesentlich kleiner als bei anderen Menschen. Und dann ist das ja heutzutage auch noch, und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, ist, dass man sich selber seine Nachrichtenkanäle suchen kann. Und sich dann ja schon so ein bisschen auch so eine Welt baut.
Du meinst die Filterblase.
Ja, genau. Also sich seine Sozialmedienwelt baut, seine Nachrichten so baut, die man interessant und gut findet. Und da kommt man natürlich schnell in so Bubbles, in so Schienen, wo man vielleicht denkt so, boah, eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Welt da draußen.
Aber wobei der Wohnort Eifel ist natürlich gleichzeitig auch ein hervorragender Rückzugsort.
Ja, eben drum. Eben drum.
Wenn man nicht allzu viel mit Menschen, die man sich nicht selbst ausgesucht hat, zu tun haben möchte.
Ja, aber genauso wenige überraschende Momente kommen dann ja auch.
Das stimmt, ja. Das passiert schon, also ich komme nicht viel rum in meinem Job, außer immer die gleichen, immer das gleiche Umfeld im Grunde. Und da passiert natürlich nicht viel überraschend Positives.
Also das ist ja so der jetzt ganz überspitzte Eremit, der immer zurückgezogener, immer gehässiger auf der fremde Menschen dann wird. So, der kriegt ja auch gar nicht mit, wie sich außenrum die Welt weiterwickelt. Es klingt gerade so, als wärst du so einer, der abends so mit Keule rumläuft.
Der bin ich.
So barfuß mit so schwarzen Zähnen und eigentlich hast du nur so einen Sack um und so eine Keule in der Hand.
Ja, vielleicht bin ich der geworden, ja.
Ja, komm mal nach Krabus, komm mal in die Stadt.
Ja, ich hatte, also wenn ich schon ans Parken denke, habe ich schon keinen Bock mehr auf Köln.
Also wirklich, die ist da auch nicht, da ist dir auch nicht mehr zu helfen. Also du hast die Hoffnung auf alles wird gut aufgegeben.
Ja, und wenn ich dann mir noch die politische Lage angucke, dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass man immer vom Schlimmsten ausgehen muss. Und ich habe das mal ganz früher andersrum gesehen, weil zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung, das war so ein erhebendes Gefühl. Niemand hat jemals daran geglaubt, dass was passieren könnte, und es ist passiert. Heutzutage muss man immer vom Schlimmsten ausgehen und behält meistens damit recht. Das ist das Problem.
Ich will noch einmal zurück zu dem, was man konsumiert und zu dem, was man fühlt. Ne? Ja. Der Mensch ist ja schon so ein bisschen auch so gestrickt, was ich nicht sehe, fühle ich nicht.
Ja.
So, jetzt ist das natürlich der falsche Ansatz zu sagen, man konsumiert keine Nachrichten und keine Sachen. Ich glaube manchmal, du konsumierst aber zu viel auch.
Ja, das kann sein. Ja, sicher. Aber ich hänge auch nicht den ganzen Tag irgendwie, früher hätte man gesagt, vorm Fernseher, den hat kein Mensch mehr, vor, was weiß ich, YouTube und so weiter und konsumiere Politnachrichten. Schon einiges, muss ich sagen, aber nicht ausschließlich.
Da rutscht er ganz schnell in so eine Prepper-Richtung ab, nämlich. Irgendwann, ohne dass das irgendjemand merkt, und irgendwann zeigst du mir deinen Keller, wo alles voll Konserven ist.
Alles voll mit alkoholfreiem Bier.
So, da hast du nämlich überhaupt gar nicht gemerkt, wie viel Erbsen nämlich du dann auf einmal gekauft hast. Ja. Und zeigst mir so ganz stolz, guck mal, hier habe ich noch 120 Liter Wasser. Und hast gar nicht gemerkt, dass du vollkommen falsch abgewogen bist.
Ja. Noch ist es nicht so weit, aber du wirst mich darauf hinweisen.
Das ist ja, deine Antworten heute passen, also zu meinen völlig wahllos gewählten 5-Speed-Fragen passen deine Antworten aber so genial, dass die Fragen dann doch wieder aneinander passen. Dann bin ich die nächste Frage. Ist nämlich, weil du sagst auch, an die Politik hast du den Glauben auch so verloren. Mhm. Wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal, aber jetzt, du hast die Chance, einen Politiker zu dir an Tisch 1 im Freistaat Eifel einzuladen und mit dem mal abends da zu sitzen, zu essen, ein Bier zu trinken und mal so richtig mal so zu unterhalten, zu fragen, und der ist auch offen zu dir. Mit wem würdest du dich da hinsetzen und mal einen Abend lang quatschen? So unter vier Augen, unter Männern.
Ja, unter Männern, also.
Ja, oder.
Nee, weil ich glaube, Frau Merkel.
Sehr coole Antwort. Erzähl.
Die würde ich gerne mal ausfragen. Die hat zwar heutzutage keinen direkten Einfluss mehr auf die aktuelle Politik, aber die hat ja auch viel von dem quasi bewusst und unbewusst vorbereitet. Und insofern hat sie zumindest einen intellektuellen Einfluss auf die aktuelle Politik. Und auch historisch interessiert mich das natürlich, aber auch so Hintergrund. Geschichten von.
Also meinst zum Beispiel, du, Kante, wissen die Storys, die sie in ihrem Buch nicht erzählt?
Zum Beispiel. Ich bin mir sicher, dass die sehr viele Politiker, die jetzt noch Einfluss haben und aktiv sind, sehr gut einschätzen können. Mhm. Inklusive Trump.
Meinst du? Mhm.
Ich meine, sie hat den kennengelernt. Die ist wahrscheinlich Menschenkennerin. Mhm. Und ich wüsste zum Beispiel gerne mal von ihr, ob sie das so vorhergesagt hätte, dass aus Trump 1, der dann wieder abgewählt wurde, ein Trump 2 wird, der tatsächlich sowas wie ein Diktator wird.
Ja gut, aber das war ja schon in der ersten Periode so ein bisschen absehbar, ne?
Ja,
nicht wirklich. Nee, seine Absichten waren es schon.
Seine Absichten waren es wahrscheinlich schon, aber der hatte den ideologischen Überbau und Unterbau nicht, weil der nicht die, also Trump selber ist ja kein Ideologe, der ist ja nur ein Großmaul, der machtbesessen ist. Und jetzt Trump 2 quasi hat diese ganzen Leute um sich geschart, die ihm intellektuell weit überlegen sind, die quasi für diese Machtübernahme, wenn man so will, den ideologischen Hintergrund geliefert haben, den Trump eigentlich, oder der Trump eigentlich nicht interessiert. Mhm. Der aber natürlich allen Beteiligten hilft, das Land umzukrempeln.
So, und wenn ihr dann da sitzt, Angela und du, mhm, was glaubst du, was hat die vorher zu essen bestellt bei dir? Das ist wieder so ein Fall. Ist Angela Merkel überhaupt? Ist die überhaupt was?
Sie hätte wahrscheinlich die Forelle bei mir bestellt.
Meinst du? Mhm. Was gibt es dazu zu trinken? So ein stilles Wasser?
Nee, eine Weißweinschorle.
Echt? Meinst du?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Und wahrscheinlich hätte die Fritten zur Forelle stehen lassen. Weil ich glaube, dass Frau Merkel wenig isst.
Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, aber das sagt man nicht über ältere Damen.
Ich glaube, dass sie in vielerlei Beziehungen das absolute Gegenteil von Helmut Kohl ist. Und ich glaube auch in dieser Beziehung.
Also glaubst du nicht, dass Angela Merkel eine ist, die freitagsabends mit einem Jogger so auf der Couch hängt und sich so eine Tüte Gummibärchen reinklöppelt?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, ne? Also für mich liegt die überhaupt nicht auf der Couch. Für mich sitzt die da in ihrem Jackett. Für mich liegt Angela Merkel auch nicht auf der Couch rum. Nee, ich glaube, Angela Merkel hat gar keine Couch.
Die hat keine Couch. Die hat nur so ein Rednerpult.
Damit sie irgendwo das Glas abstellen kann.
Damit sie das Glas abstellen kann.
Beim Fernsehen gucken.
Weil die muss das Glas ja abstellen, um die Raute zu machen.
Ja.
Ja, das glaube ich.
Und der Mann, der sitzt auf so einem Stuhl daneben. Das kann sein.
Und schaut zu ihr auf. Herr Sauer.
So. Letzte Frage, ich weiß nicht, schaffen wir die? Doch. Schaffen wir noch, weil ich bin mal gespannt. Hast du schon mal ernsthaft überlegt, Schöffe zu werden?
Nein.
Vielleicht mal ganz kurz erklärt für Menschen, die nicht wissen, was ein Schöffe ist. Schöffe ist quasi so ein aus dem Volk freiwillig gestellter, sich ergebender, sich freiwillig gemeldeter Hilfsrichter, wenn man so will.
Laienrichter heißen die, glaube ich, ne?
Sowas, genau. Mhm. Also, ich finde diese Thematik, ich habe nicht drüber gedacht, ich finde die Thematik ja super interessant.
Ja.
Und das ist ja auch gar nicht so, dass man da nur so jetzt so Quatschfälle bekommt, sondern das können ja schon auch wirklich harte Strafsachen sein, ne? Und
ja,
die da verhandelt werden. Also der Punkt ist, man muss sich für 5 Jahre verpflichten.
Ja.
So, und das, ich weiß, warum die das machen, finde ich auch alles vollkommen nachvollziehbar, aber das schreckt mich ein bisschen ab. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Kriegst du dann einen Dienstplan und kannst dich darauf einstellen oder wie funktioniert das?
Mehr oder weniger. Also du musst, wenn du genommen wirst, das ist jetzt auch nicht so, wirst du einfach genommen, wenn du dich bewirbst. Wobei, ich habe gehört, im Moment nehmen die so quasi jeden, weil es gibt nicht viele, die sich da bewerben und die das werden möchten. Und du musst, was heißt, es gibt einen Dienstplan. Es kann dann einfach sein, dass du auf einen Fall angesetzt wirst und dann musst du da sein, ne? Dann musst du das machen.
Auch wenn das 24 Verhandlungen sind und musst du permanent da sein.
Ja, solche Fälle sind anscheinend selten, aber wenn du da, du kannst Urlaub einreichen, das geht schon, aber du musst halt dann da auch tatsächlich Urlaub einreichen, zu sagen, da und da kann ich nicht, da habe ich Urlaub. Aber ansonsten hast du da zu sein und dann ist das beim Arbeitgeber zu entschuldigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die ganze Thematik ja echt schon super spannend. Ne? Aber das wäre nichts für dich. Oder ich habe dich ja gefragt, ob du schon mal drüber nachgedacht hast.
Nee, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber klar kann ich mir das vorstellen. Also es ist bestimmt super interessant und eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, in die Lokalpolitik zu gehen. Allerdings als Selbstständiger hast du da leider nichts verloren, weil alles findet zu Zeiten statt, an denen ich nie Zeit habe.
Wie ist denn das? Also ich meine, was ist denn das Gegenteil von Lokalpolitik? Berufspolitik? Landespolitik?
Ja, es gibt Lokalpolitik, Landespolitik.
Ja, aber hier so Lokalpolitik ist ja jetzt auch so ein bisschen wie Freiwillige Feuerwehr, ne? Die haben ja auch alle noch einen Beruf.
Ja, also du bist kein Berufspolitiker, wenn du in der Lokalpolitik bist, außer du bist Bürgermeister oder sowas. Also selbst hier auf dem Dorf ist der Bürgermeister der Gemeinde Nettersheim ein Berufspolitiker.
Wäre auch vollkommen doof, wenn der Bürgermeister einfach noch nebenbei so ein Nagelstudio oder so hat, wo der von 10 bis 18 Uhr dann irgendwie so Nägel feilen muss und dann ist der erst Politiker. Aber
jeder andere in der Lokalpolitik hier in der Gemeinde ist nebenberuflich Politiker. Also alle, die im Gemeinderat sitzen, auch die Leute von den Oppositionsparteien und so, das sind alles quasi ehrenamtliche Politiker.
Und das findet alles abends und sonntags statt, ne?
Ja, hauptsächlich abends und an Wochenenden. Manchmal auch tagsüber, wenn irgendwelche Ausschüsse tagen und so. Deswegen sind ja 95% aller Politiker entweder Lehrer oder Juristen.
Weil die Zeit haben?
Lehrer haben die Zeit und können sich, weil sie Beamte sind, freistellen lassen für alles. Und Juristen fühlen sich oft dazu berufen. Und viele sind ja auch als Anwälte selbstständig und machen dann einfach ihre Praxis zu, solange die Politiker sind. Weil die haben ja nur ein Büro. Das heißt, die haben ja keine Firma, die dann irgendwie aufgelöst werden muss.
Aber wenn du jetzt nicht Schöffe wirst und du sagst, du gehst jetzt in die Lokalpolitik, was wirst du denn da? Also du jetzt, welche Aufgabe willst du denn übernehmen als du?
Also man kann sich in den Gemeinderat wählen lassen und kann dann, wenn man im Gemeinderat sitzt, auch an Ausschüssen teilnehmen. Da geht es um alles Mögliche, also alle Themen, die eben in der Lokalpolitik entschieden werden. Ich habe mir aber sagen lassen von Leuten, die ich kenne, die das tun, dass das oft sehr frustrierend ist, weil in so einer Gegend wie der Eifel zum Beispiel besteht, also seit es die Gemeinde Nettersheim gibt, und ich weiß nicht, wann offiziell die Dörfer zusammengelegt wurden, ich glaube in den 60ern oder so, seitdem ist die CDU alleine an der Regierung. Und das wird sich voraussichtlich auch nie ändern. Insofern weißt du, wenn du nicht in der CDU bist, dass du niemals Verantwortung tragen wirst.
Es sei denn, du übernimmst so ein Ministerium. Irgendwie dann bist du nämlich Innenminister von Nettersheim oder so. Oder ich weiß ja nicht, welche Ministerien man da übernimmt. Verteidigungsministerium, keine Ahnung. Aber du bist halt immer gegen.
Ja, die Stadt ich dann, meine, ne? Dorfminister wirst du natürlich auch nur als CDU-Mitglied.
Ja, stimmt. Ja, dann musst du die Opposition bilden und dann... Mhm. Ja, und den Stammtisch macht er bei dir im Laden.
Ja. Während ich in der Küche stehe.
Ja.
Das waren sie wieder, unsere 5 schnellen Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals speed sind.
Mehr oder weniger mit einer Punktlandung.
Ja, aber Musik müssen wir noch veröffentlichen jetzt.
Ah, ja. Musik haben wir vorhin schon so lang schon wieder nicht.
Ja. Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Dann erzähl mal.
Am 14. Mai, das ist 2 Wochen her?
Das ist gestern 2 Wochen her, ja.
2 Wochen her, hat Bruce Springsteen das erste Konzert seiner Europa-Tournee eröffnet. Mhm. Mit einer kurzen Rede zur US-Regierung und Trump, die um die Welt gegangen ist. Eine Woche nach diesem Konzert ist die EP erschienen.
Ach nein, echt?
Quasi 3 Songs aus diesem Konzert, inklusive dieser kurzen Reden, die er gehalten hat. Mhm. Und davon habe ich jetzt quasi mitgebracht, My City of Ruins. Mhm. Seine Rede plus den Song von diesem Konzert von vor 2 Wochen.
Das heißt, der Song fängt mit der Rede an.
Genau.
Die man politisierend gegen die USA verwenden kann wahrscheinlich.
Richtig. Das ist die Rede, über die Donald sich derart aufgeregt hat, dass er die Strafverfolgungsbehörden auf ihn angesetzt hat.
Dann packen wir das definitiv auf die verkocht und abgedreht Song des Tages Liste, die man dann richtig ordentlich den Titel klicken und verbreiten.
Ja.
Richtig schöne Klicks bekommt. Aber ist der Titel denn auch gut, wenigstens?
Der Titel ist gut, ja.
Gut, pack mal drauf. Ich habe was mitgebracht. Hörst du, wenn du, du jetzt schon wieder nicht, weil wenn man ein Restaurant hat, kriegt man einfach gar nichts mit. Diese Wenn man kein Restaurant und ein ganz normaler Mensch ist, hört man diesen Song fast jeden Sonntag um 20.15 Uhr. Nämlich, ich habe mitgebracht die Tatort-Titelmelodie.
Oh ja, natürlich.
Komponist
Herbert Weimann.
Klaus Doldinger. Klaus Doldinger, 1987. Und das ist ja, man kennt ja immer nur den Part quasi, der vorne am Tatort mit dran ist. Aber es gibt ja auch einen Song. Es gibt ja einen ganzen Song. Und dieser ganze Song, den muss man sich mal anhören, weil der ist kein Weltsong, ist aber, der Song geht halt weiter. Und das ist total geil, den mal zu hören, weil man, obwohl man den schon mal gehört hat, vergisst man einfach. Und dabei muss man sich einfach vorstellen, weil weißt du, wer am Schlagzeug gesessen hat?
Udo Lindenberg. Aber ich gebe zu bedenken, ich habe gelesen, dass Udo Lindenberg Schlagzeug gespielt hat, als er, kurz bevor er bekannt wurde. Aber 87 war Udo Lindenberg schon sehr bekannt. Und diese 87er-Version ist die zweite Version, die abgedatete Version von dem Original.
Meinst du, das heißt, auf der Originalmelodie, also ich habe das auch gelesen, aber so richtig findet man das nicht raus. Ne?
Nee,
ne? Aber meinst du, das ist der nicht mehr?
Vielleicht haben sie ihn für diese Neuaufnahme zurückgeholt, das weiß ich nicht. Es ist nicht herauszufinden, wer da im Einzelnen mitgespielt.
Also trotzdem, in den Jahren davor hat Udo Lindenberg auf jeden Fall als ja quasi als Studiomusiker, ja, für Klaus Doldinger getrommelt.
Genau.
Und ursprünglich auch diesen Titel. Mhm. Aber es geht ja, also im Prinzip geht es ja um den Titel. Ich glaube, der heißt Tatort. Ich weiß es nicht genau.
Heißt der wirklich so?
Ich glaube, der heißt Tatort-Titelmelodie. Ist ein ziemlich sperriger Name, aber ich glaube, der heißt so. Pack ich auf die Liste, weil es ist mal schön nach, also ab Sekunde 21 zu hören, wo man das Lied überhaupt nicht kennt.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservice des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
So, jetzt haben wir noch richtig Zeit, sich alle Latten vom Zaun zu prügeln. Hier heute am Christi Himmelfahrt, a.k.a. Vatertag. Mhm. Oder wie man hier in und bei Köln sagt, Ex und Hop rinne in den Kopf.
Wie wir dann noch zum
Was?
Ich krieg den Spruch nicht mehr zusammen. Zum irgendwas mit zum Sack, Zack, Zack. Kennst du den noch?
Ja, oh, ja. Zack, Zack. Aber hier ganz kurze kleine Kölsch Anekdote. Sitze ich letzte Tage morgens im Wartezimmer beim Arzt. Und da war eine Frau mit ihrer Mutter da. Und die Mutter aber schon sehr, sehr fortgeschrittenes Semester. Aber sie war halt in Begleitung ihrer Tochter, weil sie da Hilfe bekommen hat. Auf jeden Fall hat die Tochter die ganze Zeit so ein Hüsteranfällchen bekommen und musste sich die ganze Zeit räuspern und konnte ihr husten. Und ne, seit eigentlich schon immer, aber seit Corona hustet man ja noch ungern in einem Warteraum. Und dann hustet man sich so und die hat sich die ganze Zeit den Husten unterdrückt. Und konnte überhaupt nicht mehr. Und irgendwann guckt diese alte Kölsche Dame guckt zu ihr hoch und die konnte auch die Lautheit ihrer Stimme nicht ganz so kontrollieren und guckt zu ihrer Tochter und sagt, Max und Kamel. Aber wie die so vom Boden hochkommt und Max und Kamel. Fand ich sehr geil.
Für unsere nicht-rheinischen Hörerschaften.
Ja, stimmt.
Ein Kamel ist ein Bonbon.
Ein Bonbon.
Ein Bonbon.
Ja, von Kamelle, ne?
Die von Kamelle, ja, natürlich.
Ja. Ja, komm, in diesem Sinne gehen wir noch ein weiteres Fass auf unserem kleinen Bollerwagen anstechen.
Genau.
Und zieh noch ein bisschen
um die Häuser, ne? Lass um die Puppen noch etwas tanzen.
Genau. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich, kann noch gerade aussprechen, zieh den Bollerwagen und überlasse dir die letzten Worte. Freue mich für alle Zuhörschaffenden in dieser Woche und freue mich auf die nächste.
Bis dann. Ja, tschüss. Also, ich gehe jetzt auch noch einen saufen. Falls wir uns danach nicht mehr sprechen, wünsche ich ein angenehmes Prost. Maridiot. Und schwenkte hoch.